Wir haben drei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an Gedichte gerade gehört. Und ich war speziell begeistert von Annes Interpretation von Rilkes Gedicht. Einfach deshalb, weil ich, man könnte jetzt vielleicht sagen, oder es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, wenn man so ein Gedicht völlig auseinander nimmt, dann bleibt ja fast nichts mehr übrig. Und wie kann man dann jede Zeile so genau betrachten? Ich habe ein Faible für sowas, weil es gibt, ich komme ja aus der IT, und da gibt es zu Sachverhalten Leute, die können ganz hervorragend Sachen erklären, technische Sachen, von denen ich teilweise noch nie was gehört habe. Irgendwelche Programmiersprachen, die ich gar nicht kenne, aber die Genauigkeit, mit der so eine Sache erklärt wird von jemandem, der hochkompetent ist, macht mich glücklich. Deswegen fand ich diese Interpretation von Anne ganz hervorragend. Du, Irmgard?
Was mir am besten daran gefallen hat, war, dass man eine Komplexität eines Sechszeilers gezeigt bekommt, wo man, wenn man eben dieses Wissen um diese ganzen Stilmittel und diese Formen nicht hat, ein Gefühl dafür hat und es irgendwie schön finden kann und sich dazu Gedanken machen kann. Und wenn einem aber jemand diese Struktur erklärt und auf verschiedene Sachen hinweist, wird die Schönheit des Gedichtes eigentlich viel besser fassbar. Und ich habe das immer sehr bedauert, dass mir dieses Wissen fehlt, weshalb ich nur aus mir schöpfen kann, was natürlich dann sehr wenig ist im Verhältnis zu dem, wenn jemand so etwas angemessen betrachten kann.
Aber realistisch hat doch der Rilke jetzt bei dem Sechszeiler sich nie im Leben die Gedanken gemacht, die du dir gemacht hast. Beim Schreiben, das Schreiben passiert doch eher automatisch. Also der Übertrag, französischer Begriff, Enchantement. Zeilensprung.
Enchantement.
So, das kommt ja automatisch. Das machst du ja eigentlich deshalb immer, wenn du mit dem, was du sagen willst, mit der Zeile hinkommst, ne? Das ist ja eher ein Hilfsmittel. Was natürlich technisch hübsch, was auch schön klingen kann. So, aber der macht sich jetzt nicht den Kopf, oder meinst du, der hat sich den Kopf gemacht, eine Zeile zwischen zwei andere zu packen, damit er irgendetwas demonstriert? Es gab dieses Beispiel, der Tod steht in der Mitte von Zeile 4 und 6.
Zwischen Zeile 4 und 6.
Genau. So, also ist das eine bewusste Entscheidung oder passiert das automatisch und du erkennst es hinterher und findest es schön?
Was denkst du? Das kann ich so nicht sagen, weil ich ja nicht in diesem Menschen drinstecke und nicht weiß, was er sich dabei gedacht hat.
Aber du hast schon Gedichte geschrieben.
Das stimmt.
Gehst du so ran?
Nee, ich gehe so nicht ran.
Das meine ich ja. Ich finde das faszinierend, dass man eigentlich in den Kopf reinguckt von jemandem
da. Also im Prinzip hat er das natürlich schon bewusst gemacht, gerade dieses Enjambement. Hm? Aber der hat sich jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, oh, ich baue jetzt mal ein Enjambement ein, weil das irgendwie cool ist, sondern weil er vielleicht ja eben diesen Bruch oder diese kurze Pause am Ende des zweiten Verses schaffen wollte. War es auch aus pragmatischen Gründen, um den Reim irgendwie...
Oder als rhythmisches Stilmittel, um es interessant zu machen, nicht so langweilig?
Also ich glaube, ich habe bei Herrn Falschgold gerade so ein Vorurteil aufblitzen sehen, was man irgendwie sich als Schüler annimmt, wenn man von den Versuchen der Lehrer, einem Gedichtinterpretation nahezubringen, total genervt ist.
Absolut, richtig. Ja?
Und weil was du gesagt hast, war, der schreibt da was und das klingt irgendwie alles toll und da ist auch eine tiefe philosophische Komponente dahinter, aber das, was Anne im Prinzip hinterher uns da aufschlüsselt und diese Komplexität, die sie uns zeigt, die hat er so nicht beabsichtigt. Und ich glaube, dass das falsch ist.
Okay.
Also als Beispiel fällt mir dazu immer Pablo Picasso ein, dem sein Vater war Kunstmaler. Und Pablo Picasso hat genauso angefangen. Der hat angefangen, malen zu lernen, indem er Taubenfüße gemalt hat. Und er hat 3 Jahre seiner Kindheit hat er nur Taubenfüße in allen Details gemalt. Und das hat er so weit fortgeführt, bis er sich leisten konnte, Sachen wegzulassen und neue Kunstformen zu entwickeln. Und heute, wenn Leute, die kein Verständnis dafür haben, vor einem Picasso stehen, dann sagen die, da hat er hier 4 Formen hingerotzt. Bei Kubismus sagen sie, was soll das denn? Die Frau hat 3 Brüste, weil sie nicht in der Lage sind, es zu verstehen. Und ich glaube, das ist es ähnlich eben bei Gedichten. Da geht man so ran und sagt, ja, jetzt sehen die ja alle so viel drin. Das hat er aber gar nicht beabsichtigt. Ich glaube, dass es nicht stimmt. Sondern dass es tatsächlich ganz viel damit zu tun hat, wie viel Zugang man dazu hat und wie viel man darüber weiß. Und ich war total fasziniert, weil mir war klar, dass es eine gewisse Komplexität besitzt. Aber die Anne konnte uns das halt gut zeigen. Was mich sehr beeindruckt hat bei der heutigen Sendung war, dass ich mir vorstellen könnte, dass so eine gewisse Abneigung gegen Lyrik darin besteht, dass es tatsächlich immer um die ganz großen Fragen geht. Also in allem, was wir heute vorgelesen haben, ging es immer um Einsamkeit, Abwesenheit von was.
Das ist das Alter.
Tod. Nee, nicht nur das Alter, selbst die Gedichte, die wir rausgesucht hatten, um da was zu zeigen. Ja. Selbst Bertolt Brecht, der sich da total freut, dass er sich heute irgendwie die Jogginghose anziehen kann und ein Bier aufmacht und endlich dieses Buch lesen kann. Obwohl er natürlich auch total gern Sex hätte, das ist nicht die Frage. So, selbst da spielt das irgendwie eine Rolle. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass eben nicht nur der blöde Schulunterricht ist versaut, sondern dass es bei Lyrik tatsächlich ganz oft eben auf diese großen Fragen abzielt. Und es kann ja auch was sehr Unangenehmes haben.
Das kann man ja nicht jeden Tag machen, ne?
Und es erfordert viel mehr. Also ich hatte letztens mit dem Peter Rother gesprochen, der bei Coloradio ja auch eine Lyriksendung hat, also speziell eine Lyriksendung. Und der hat mir dann auch gesagt, es erfordert halt viel mehr Einsatz. So, du musst dich sehr viel mehr da reinbegeben, du wirst sehr viel mehr konfrontiert. Und deshalb kann es auch immer sehr viel bitterer sein, als wenn du eben einen Roman liest, der dir etwas über Südamerika erzählt.
But au contraire, ich habe ja wohl bitteschön Beispiele gebracht, dass Lyrik auch völlig unzerebral, einfach nur vom Gefühl tröstend wirken kann. So ein fucking Cure-Song, wo ein Typ ungefähr das Gleiche erlebt hat, was du gerade erlebt hast mit der Carola Matschke, dann brauchst du da nie groß Nachsinn. Da sagst du, der spricht mir aber aus der Seele. Das ist auch Lyrik.
Weshalb wir uns aber eben im Vorfeld der Sendung auch darauf geeinigt hatten, dass es legitim ist, Songtexte zu interpretieren oder zu verwenden dafür, weil das ist uns im Schulunterricht halt nicht komplett versaut worden, sondern da war es immer viel zulässiger, ein Gefühl zu entwickeln.
Das hat der Schulunterricht gar nicht geschafft, uns das zu versauen, regelrecht.
Ja. Eben, und da wurde aber auch nie verlangt, dass du das eben jetzt auseinander nimmst, obwohl das sehr interessant ist, also weil jeder von uns, der ein bestimmtes Lied mag, fängt an nachzulesen, wer hat es geschrieben, unter welchen Lebensumständen, war das dramatisch, worauf spielt diese Zeile an, und wir sind wahrscheinlich einfach eine Generation, der es einfacher fällt, eben so ein Liedtext zu nehmen und dann zu schauen, was da drin ist.
Ich würde sogar noch andersrum sagen. Du hast gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, dass Liedtexte auch legitim sind in dieser Sendung. Und ich habe dann gemerkt, habe ich ja beschrieben, dass Liedtexte eigentlich die einzigen Gedichte sind, die wir noch haben, die wir tagtäglich benutzen. Also die These, keiner liest Gedichte oder keiner hört Gedichte, finde ich, widerlegt mittlerweile, weil jeder die ganze Zeit Lieder hört. Und die sind Gedichte.
Aber es sagt ja nichts darüber aus, wie weit sich die Leute mit beschäftigen. Und du kannst ja dann danach fragen, was für Gedichte werden im Radio gespielt und
Atemlos durch die Nacht.
Atemlos durch die Nacht, genau.
Macht aber bestimmt in so manchem kaltgewellten Kopf Klick. Und das ist
aber
ja super.
Aber hat ein unsägliches Versmaß.
möchte ich widersprechen? Ich weil gerade das Lied, so penetrant das ist, hat durchaus seine kleinen Feinheiten, weil ich muss es sehr oft genug hören im Stadion und muss sagen, nie ganz so schlecht. Das finde ich aber ist für eine nächste Sendung.
Aber wenn es die Feinheiten nicht hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht, wäre es halt auch nicht so ein Ohrwurm.
Genau.
Das ist halt der Trick.
Können wir uns das für eine weitere Sendung aufheben? Vielleicht machen wir eine Sendung Interpretation von schlechten Schlagerliedern. Dann geht die Einschaltquote auf alle Fälle schon mal hoch.
Also ich will da widersprechen, sondern ich würde gerne eine Sendung machen zur Interpretation von guten Schlagern.
Machen wir. Ich danke trotzdem Irmgard Lungfini. Wir tun uns hinterher noch ausmachen, worum es in der nächsten Sendung geht. Auf alle Fälle wird wieder dabei sein Anne Findeisen. Es war
sehr hervorragend. Gern. Vielen Dank.
Mein Name ist Falschgold. Das war Studio B auf studiob.falschgold.net.
Auf Wiederhören.
Tschüss.